Hey, wenn du wissen möchtest, wie die Blockchain-Technologie Einzug in die eigene Lieferkette halten kann, wie daraus Transparenz festgeschrieben wird und sich die Lieferkette als Quell hoffentlich guter Geschichten eignet, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Zu Gast in der Fabrik für immer, Anthony Hauptmann vom Startup Hours. Viel Spaß und Sinn.
Fabrik für immer. Fabrik für immer.
Hi und herzlich willkommen zur 59. Episode der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich bin euer Host in der Gedankenkantine der Fabrik. Der Fabrik, in der wir uns praktisch orientierte Gedanken darüber machen, wie genau nachhaltiges Wirtschaften und regeneratives Wirtschaften eigentlich geht und wer das so bereits macht. Hours, das ist das deutsche Startup aus der Schweizer Stadt Zug, welches wir heute zu Gast haben. Sie bringen bei Hours die Blockchain-Technologie in die Lieferkette. Das Lieferkettengesetz ist bald, zumindest für einen kleinen Teil der Unternehmen in Deutschland, rechtliche Realität. Ab dem Jahr 2023 müssen Unternehmen mit 3000 Beschäftigten und mehr für die Einhaltung der Menschenrechte auf der gesamten Lieferkette sorgen. Später dann gilt das auch für Unternehmen ab 1000 Beschäftigte. Da gab und gibt es noch immer ordentlich lobbyistischen Gegenwind. Gleichwohl die Möglichkeiten, die sich aus mehr Transparenz ergeben, doch ungleich größer erscheinen. Die Achtung von Menschenrechten zum Beispiel, Naturschutz. Und, das wurde mir erst später klar, ein völlig neuer Quell für Kommunikation. Ist alles cool mit der eigenen Lieferkette, kann die Marke davon ja durchaus profitieren. Also Transparenz schafft Vertrauen, schafft Kundenbindung. Und dieses Tool, was wir heute vorstellen, das kann dabei helfen. Zu Gast ist der Gründer von Hours.
Ja, lieber Frank, vielen lieben Dank, tolle Intro. Name ist Anthony Hauptmann, Alter 40 Jahre alt. Vom Beruf bin ich Startup-Founder und meine Hobbys sind tatsächlich Kochen. Also das mache ich relativ gut, wie mein Bauchumfang ist anscheinend dargestellt, aber es ist noch keiner umgekommen und es kommen viele, naja, heutzutage nicht mehr, aber früher sind viele zum Essen vorbeigekommen.
Und lateinamerikanische oder asiatische Küche oder doch Schwarzwald?
Also doch tatsächlich asiatische Küche. Ich habe, es ist auch schon 10 Jahre her, einen Urlaub in Thailand gemacht und hatte die Wahl zwischen Tauchkurs und Kochkurs. Und ich habe mich da in eine professionelle Kochschule eingebucht und habe da auch wirklich 4 Tage morgens bis abends durchgekocht in Zweischichtbetrieb. Weil ich mir dachte, naja, tauchen kannst du überall, aber thailändisch kochen nur in Thailand.
Okay, dann nehmen wir uns jetzt mal mit in die Hours-Welt, O-U-R-Z. Was genau ist Hours? Im kurzen Pitch.
Ja, Hours ist ein Technologieunternehmen, wie du es schon erwähnt hast, beschäftigen wir uns mit Transparenz in Lieferketten und ganz speziell Transparenz in der Lebensmittelbranche. Ja, unser Anliegen ist es, durch Rückverfolgbarkeit und, ich sag mal, valide Kommunikation gegenüber den Konsumentinnen bessere Marken, transparentere Marken und dadurch auch nachhaltigere Marken zu stärken. Damit sind wir 2017, 2018 gestartet und mittlerweile freuen wir uns, dort angekommen zu sein, nämlich wo der Zeitgeist ist. Ja? Vor Jahren hieß es noch, das ist ja schön, was Sie machen, eine tolle Vision, Herr Hauptmann, aber es ist noch viel zu früh. Heute möchten Leute und Menschen wissen, woher Lebensmittel kommen, wie nachhaltig sie sind und vor allem, ob sie gesund sind.
Und ihr nutzt dafür Blockchain als Technologie. Warum eigentlich?
Ja, also da liegt so ein bisschen der Hintergrund in meiner Affinität zur Technologie. Ich habe mit 12 Jahren, mit 13, 14 Jahren angefangen zu programmieren. Also es ist schon ein bisschen länger her und war in dieser Branche auch jahrelang unterwegs. Und ich denke, als ich von Blockchain 2014, 2015 zum allerersten Mal gelesen habe, dachte ich, Mensch, das ist eine Technologie, mit der kannst du demokratische, partizipative, kollaborative Systeme bauen, ja, wo Menschen zusammenarbeiten, miteinander, nicht gegeneinander, wo Transparenz möglich ist, ja, ohne dass der eine vielleicht dadurch, sag mal, Geschäftsgeheimnisse aufgeben muss. Und ich bin nach wie vor sehr, sehr davon überzeugt. Ja? Nicht nur von den Vorteilen, die ich gerade eben so ein bisschen angerissen habe, sondern auch von den Möglichkeiten, die es in Zukunft bringt. Vor allem auch direkt die Hersteller mit den Konsumentinnen miteinander zu verbinden. Und,
okay, das bedeutet letztendlich, dass die Blockchain also die Möglichkeit gibt, Skripte zu schreiben oder Tokens zu schreiben, die nicht mehr veränderbar sind. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich eine Information in diese Blockchain, in diese Informationsblockchain reingebe, bleibt sie mehr oder weniger auch für alle Zeiten so bestehen und lässt sich nachträglich nicht mehr editieren. Das ist, glaube ich, so der große Vorteil, oder?
Ja. Ja, das ist ein zentraler, ich sag mal, eine zentrale Charakteristik dieser Technologie. Ja, das heißt, die Informationen, die dort eingetragen sind, sind unveränderbar und damit letztendlich sicher gegenüber Manipulation. Ja. Mhm. Zudem kommt noch hinzu, der demokratische Aspekt dieser Technologie, den ich angerissen habe, dass diese Netzwerkknoten, diese Server, Netzes, ja, dass sie verteilt sind. Also die sind nicht in Hand von Auers, sondern Auers Kunden können einen Knoten betreiben oder auch Auers Freunde können einen Knoten betreiben, wie es so der ein oder andere aus unserem Familien- und Freundeskreis ja auch macht und damit Mitglied des Netzwerks wird und dafür sorgt, dass diese Informationen eben sicherer sind.
Ja, da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, wenn wir mal so einen exemplarischen Anbahnungsprozess oder wie sowas, wie so eine Lieferketten-Informationsbefüllung quasi ablaufen kann. Aber vorab, was mir aufgefallen ist, du bist Deutscher, ne? Aber ihr sitzt mit der Unternehmung in Zug in der Schweiz, wenn ich das richtig gelesen habe. Wieso das? Vielleicht könntest du mich kurz mal mit auf diese Reise nehmen.
Ja, da muss man auch sagen, wir sind tatsächlich in Hamburg gestartet. 2016, 2017 haben wir in Hamburg gegründet, haben das Projekt ins Leben gerufen, haben angefangen zu programmieren. Und dann sind wir an einen Punkt gekommen, wo Blockchain-Technologie quasi auf dem Radar der Behörden gekommen ist, wo es dann auch hieß, Moment mal, da passiert doch irgendwas um diese Kryptowährungen und das muss man ja unter Kontrolle bringen. Ansonsten wächst das, wuchert das ja quasi. Und zu damaliger Zeit hatten wir dann die Entscheidung zu treffen, also entweder wir lassen das Projekt sein, weil wir wahrscheinlich eine Bankenlizenz brauchen. Das war so der damalige Stand der BaFin in Deutschland zur Technologie, was wir natürlich überhaupt nicht gesehen haben, denn wir machen ja Supply Chain Management sozusagen und sind Technologieanbieter und drucken kein Geld. Man muss aber erwähnen, auch wir haben uns zu damaliger Zeit natürlich mit der Fragestellung beschäftigt. Also wie ließe sich ein Token-Modell in einem so einem System abbilden? Was könnte das bedeuten für die Beziehung zwischen Hersteller, Konsumentinnen und Geschäftspartnern? Welche Anreize kann man da schaffen, beispielsweise monetärer Art, wenn ich mich beispielsweise fair und nachhaltig verhalte? Also das sind ja alles spannende Themen, die im digitalen Kontext ja weiterhin zu diskutieren sind, aber zumindest heute keine Anwendung finden. Um jetzt aber zurückzukommen auf deine Frage, warum sind wir denn eigentlich im Zug gelandet? Ja, wie gesagt, wir hatten entweder A oder friss oder stirb und wir haben gesagt, naja, wir wollen eher fressen, weil wir ja hungrige Leute sind. Und damals hat sich in Zug eine tolle Bewegung rund um die Blockchain-Technologie gebildet und die Schweizer waren da, ich sag mal, weit voraus und auch mit Weitblick und haben regulatorisch für ein Umfeld gesorgt, wo eben Ideen exploriert werden konnten, wo man auch Geschäfte machen konnte, ohne jetzt wirklich den mit dem Hammer einen auf den Kopf zu bekommen. Man würde jetzt Geld waschen oder man hätte da sonstige irgendwelche Ponzi-Schemes, also Schneeballsysteme im Hinterkopf oder was auch immer. Und daher war für uns relativ einfache Entscheidung. Entweder stampfen wir das Projekt ein oder wir suchen einen Ausweg. Und der Ausweg war, wir haben in der Schweiz gegründet und sind seit März 2018 dort gesettelt.
Dann kommen wir jetzt mal zur Praxis. Ich habe hier eine Produktverpackung von einem eurer Kunden Auf der Rückseite ist ein QR-Code abgebildet, in dem ich mit meinem Smartphone den QR-Code tracken kann. Ich komme auf eine Landingpage. Diese Landingpage gibt mir Einblicke in die Lieferkette, mehr oder weniger. Ich sehe genau, wer an der Erstellung, oder zumindest wird mir das jetzt erstmal suggeriert, ne, wer genau an der Erstellung dieses Produktes hier beteiligt war. Ich sehe ein paar Geschichten dahinter, woher die Leute kommen, was sie gemacht haben. Ich sehe die Lieferwege, also die Transportwege vom Ursprungsland hin zum Bestimmungsland und sehe so eine gewisse Chronik, also eine zeitlich dokumentierte Chronik, wann, was, wo verschifft worden ist und wo angekommen ist. Und das ist irgendwie echt nice to see. Jetzt möchte ich da mal so ein bisschen drauf einsteigen. Wie kommen die Informationen in dieses System rein? Wofür seid ihr zuständig? Wofür sind die Kunden zuständig, mit denen ihr zusammenarbeitet? Vielleicht lass uns das mal ein bisschen aufdröseln.
Genau, also du hast ja treffend die Customer Journey beschrieben. Und das Erlebnis der Konsumentinnen, mehr über das Produkt zu erfahren, wirklich den wahren Background, also nicht nur eine Ampel oder ein Symbol zu erleben, was mir dann letztendlich vielleicht Nachhaltigkeit oder Ähnliches suggeriert, sondern hier wirklich Daten, Fakten, basierte Erkenntnisse bekommen darüber, wo ist es hergekommen, welchen Weg hat es gegangen, welchen Impact hatte das vielleicht, ja, durch bezahlte Löhne oder beispielsweise CO2-Ausstoß. Also das ist ja die ganze, ich sag mal, Sustainable Story, die wir hinter diesen Produkten erzählen. Diese Informationen bekommen wir von den Herstellern, ja, also von den Menschen und Organisationen, die an diesem Produkt teilhaben. Das heißt, vom Bauer, der dann bei einer Ernte bei uns im System erfasst, die Menge, die er dort geerntet hat, also kennen die Person, kennen den Ort, wir kennen das Datum und kennen letztendlich auch das Produkt, wann es geerntet wurde. Das ist der Anfang allen. Und dann, ich sag mal, verknüpfen wir die Punkte miteinander. Und der nächste Punkt ist dann der verarbeitende Betrieb, der dann sagt, ich habe jetzt aus diesem Haufen Bohnen jetzt ein Produkt gemacht und es dann verpackt. Und genau so sind ja Lieferketten aufgebaut. Es gibt am Anfang irgendjemanden, der liefert irgendwas an jemand anderen. Und der macht dann wieder was Tolles draus, liefert es vielleicht noch an jemand anderen und der macht wieder was Tolles draus. Und ich sag mal, connecting the dots, das ist das, was wir machen. Wir verbinden quasi über unsere Technologie die einzelnen Akteure miteinander und geben ihnen eine Möglichkeit, eine Bühne, ich sag mal, über das kalte, technische, reine Dokumentieren hinaus eine gute Story, eine echte Story zu erzählen, ja, warum sie dieses Produkt so machen, wie sie es machen.
Okay, also so schwebt der gute alte Geist von Steve Jobs auch noch in die Lieferkettentechnologie des 21. Jahrhunderts rein. Nur kurz am Rande, aber sag mal, du hast gerade gesagt, ihr bekommt die Informationen. Die Informationen bekommt ihr von euren Kunden, mehr oder weniger. Ne? Also das ist also, ihr kriegt sie zugeliefert, ihr liefert die technologische Infrastruktur der einzelnen Punkte oder auch der kompletten Reise, die Informationen, das mit Leben ausgefüllt, die Stories, Bilder dahinter, die Daten und was weiß ich alles, die bekommt ihr von euren Kunden sozusagen geliefert. Und das machen die Kunden halt in Eigenarbeit. Ne? Also es ist nicht gefact-checkt durch euch, sondern sagt, nee, das ist hier die technologische Peripherie, die wir haben. Die ist unveränderbar, die wird nicht umgeschrieben, aber ihr müsst uns schon die Stories anliefern, damit wir das überhaupt bewerkstelligen können.
Absolut richtig. Das ist natürlich ein sehr kontroverser Ansatz, ja, weil sie kommen ja daher und sagen, schaut mal, du kannst mir eigentlich ja erzählen, was du möchtest. Oft stößt das natürlich auf Kritik oder auf fragende, ich sag mal, Gesichter. Das heißt, wie könnt ihr denn da sicher gehen mit den Daten, die dort eingetragen sind, ob das alles stimmt? Nun, grundsätzlich fahren wir ja einen Ansatz, der sagt, ich bin selbstverantwortlich für meine Daten, für meine Informationen, die ich hier pflege. Ja? Ich brauche keinen Dritten, der mir das bestätigt, was ich hier gemacht habe. Warum können wir das überhaupt so, ich sag mal, selbstbewusst machen, liegt einfach in der Technologie selbst, also in der Blockchain-Technologie. Denn, wie anfangs schon erwähnt, die Informationen, die dort gespeichert sind, sind für immer und ewig solange es Strom und, ich sag mal, unser Internet gibt, gespeichert, können nicht verändert werden. Das heißt, die Hürde, dort Lügen zu verbreiten, ist natürlich umso höher, weil, sagen wir mal, er macht das 3 Jahre, 5 Jahre oder einen längeren Zeitraum, die Gefahr für ihn besteht, erwischt zu werden. Weil er dokumentiert letztendlich langfristig oder transparent zugänglich für alle seine Lügen. Ja, das heißt, wir haben hier per se, ich sag mal so eine Grund, ein Grundsicherheitsmechanismus gegen Lügen. Ja, und das ist, sag ich mal, der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, natürlich müssen wir anfangen, ja, an einer Stelle zu gucken, sag mal, stimmt das überhaupt, ja? Mit Stand heute ist es so, dass wir von unseren Kunden gewisse Informationen vorab verlangen, wo wir sagen, zeigt uns doch mal bitte irgendwelche Zertifikate, zeigt uns mal bitte die Kontrakte zu euren Einkäufen oder die Transportscheine, dass wir sehen, dass es wirklich von A nach B zu dem und dem Zeitpunkt transportiert wurde. Und das Spannende an der Geschichte ist, wir gucken uns das an, checken, gegen Fakt checken ist sozusagen gegen das, was in der Blockchain erfasst wurde, und das System lernt. Das heißt, diese Muster, diese Beziehung der einzelnen Akteure zueinander, die zeitlichen Abläufe, die Orte, das Ganze wird als Muster quasi gespeichert, und sobald es eine Abweichung gibt, beispielsweise auf einmal ist die Ware dann plötzlich 2 Wochen vorher da, als üblicherweise geplant, dann merkt das System das und sagt, Moment mal, stimmt was nicht. Guck dir das doch mal an. Also unser Ansatz ist eigentlich, eine Art Management by Exception Methodik einzuführen. Bedeutet, wir prüfen, wenn es Auffälligkeiten gibt. Ja? Und das kann man natürlich noch ausweiten. Da gibt es ja tolle Ideen und die muss man natürlich auch explorieren und die muss man halt auch in der Realität testen. Aber für den Anfang starten wir so, wie ich es gerade auch beschrieben habe.
Ja, beschreiben ist immer gut. Da können wir nämlich mit. Zum Beispiel eure nachhaltige Mission beschreiben, eure Produkte, euch als Arbeitgeber. Und zwar so, dass Kunden euch verstehen und ihr nachhaltig in Erinnerung bleibt. In der Fabrik für immer entwickeln und produzieren wir Formate. Formate, die eure Marke, eure Mission bekannter machen, eure kommunikativen Ziele unterstützen. Formate für Social Media, Podcasting, TV, Out of Home und so weiter und so fort. Dabei ist es heute sehr wichtig, Zusammenhänge zu verstehen. Das haben wir schnell gemerkt. Deswegen machen wir diese Podcast-Reihe hier. Und aus dieser entstehen wiederum neue Netzwerke, neue Projekte. Kleine Anekdote dazu. Ich weiß nicht, wie viele Intros ich in den letzten Monaten geschrieben habe, um nachhaltig Handelnde aus den Unternehmen miteinander zu vernetzen. Intros, die aus dem Podcast hier entstanden sind und aus denen wiederum neue Kooperationen entstehen. Und wir möchten uns für neue Formate und neue Projekte mit euch vernetzen. Also kontaktiert uns, wenn ihr mit eurem Unternehmen, eurer Organisation in die Fabrik für immer kommen wollt. Und wenn ihr fachlich fundierte Mithilfe in der Content-Entwicklung und Content-Produktion benötigt. Die Kontakte in den Shownotes. Ihr findet uns. So, jetzt geht's weiter. Werbung beendet.
Wie viel Prozent der Unternehmen, glaubst du, wissen eigentlich Details über ihre Lieferkette? Das würde mich mal interessieren. Wissen die da wirklich alles, was da so alles passiert?
Also, ja, du hörst schon, wie meine Reaktion darauf ist. Also, was wir in den letzten Jahren an Erfahrung sammeln konnten in der Lebensmittelbranche, ist, dass viele möchten, ja, wenige quasi können und wissen, woher ihre Sachen kommt. Also ganz große beispielsweise auch, also so Schlüsselzutaten, bekanntermaßen, das ist, kennt man ja auch, Kakao, ja, auch Kaffee natürlich. Ja. Also alles, was von Übersee kommt, ist natürlich schwierig rückverfolgbar. Aber auch, ich sag mal, national, regional, Fleischbetriebe als Beispiel mal zu nennen. Ich denke, die Lunte hat jeder gerochen. Ja? Der Markt hat neue Anforderungen, der Markt ändert sich und jeder möchte auf einmal Transparenz wagen oder transparent sein. Ich denke, viele, ja, also ein Großteil der konventionellen Established Ones, wäre das in der Lage. Das ist Punkt 1. Nur ein kleiner Bruchteil oder ein kleiner Teil, es kommt immer auch auf das Produkt drauf an, ja, kann das vielleicht nicht gewährleisten, weil sie dann doch nicht die komplette Einsicht haben in das, was bei ihren Lieferanten passiert. Ja. Natürlich sind sie ja verpflichtet, alles zu dokumentieren und wenn man sich da hinsetzt und alle auf abklappert, dann kommt man zu seiner Produkthistorie sauber dokumentiert nach einem Zeitraum an, das ist richtig, ja, aber Papier ist geduldig in diesem Marktsegment. Das bedeutet, es ist halt sehr, sehr aufwendig, ich sag mal, diese Transparenz, diese Rückverfolgbarkeit zeitgemäß aufrechtzuerhalten. Hm. Und da kommst du auch schon an einen Punkt, wie willst du das realisieren, ja, wenn die Marktsituation sich so ändert, dass deine Lieferanten sich auch ständig ändern? Oder nicht ständig, aber relativ. Schon bist du einer neuen Situation, einer weitaus dynamischen Situation ausgeliefert. Mhm. Okay. Da kannst du die Transparenz mit Sicherheit gewährleisten. Mhm. Ja. Aber viele stehen vor einer großen Herausforderung.
Okay, gut, dann haben wir das mit der Transparenz beziehungsweise auch in den bisherigen Lieferketten. More to come, würde ich sagen. Also das Lieferkettengesetz, zumindest für die großen Konzerne, steht ja unmittelbar bevor. Ich möchte im nächsten Mal mit dir einen Blick auf euer Geschäftsmodell werfen. Vielleicht kannst du mir ein bisschen mehr darüber erzählen.
Naja, man könnte sagen, wir machen das klassische digitale SaaS-Modell. Das heißt Software as a Service, Pay per Use. Also unsere Kunden sind auf jeden Fall die Hersteller. Ja, also Produkthersteller, Brands, Erzeuger. Wir sind also ein rein B2B-getriebenes Unternehmen. Was wir uns aber bezahlen lassen, ist die Transparenz. Ähnlich wie ein Bio-Label nehmen wir einen bestimmten Satz pro Anzahl der Produkte, die uns dann monatlich letztendlich, die wir dann letztendlich pro Monat in Rechnung stellen. Also vereinfacht ausgedrückt, du möchtest einen Auers QR-Code auf deiner Packung haben, produzierst 1000 Stück Packung im Monat, dann kriegen wir anteilig letztendlich einen bestimmten Preis letztendlich pro Packung, dann mal 1000 am Ende des Monats pro Label. Warum haben wir das überhaupt so gemacht? Nun, entscheidend ist, dass die Packung, dass das Produkt zu einem Touching Point wird. Ja? Klar, wir verkaufen letztendlich bisher vorwiegend Vertrauen und Transparenz. Ja? Weitere Services bieten wir natürlich auch mit an, also auch unsere Software möchte ja weiteren Value in einer Organisation generieren, ja? Also Mehrwerte schaffen für die Hersteller, für die Erzeuger, für unsere Kunden. Ja? Aber mit Stand heute ist es halt ein Kommunikationstool. Das heißt, je mehr Packung du mit Ours Labels, je mehr QR-Codes dadurch letztendlich generiert werden, desto mehr Konsumentinnen und Konsumenten erreichst du damit. Ja? Und hier haben wir diesen Skaleneffekt, wo wir dann sagen, schau, was ist dir eigentlich Vertrauen wert? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt an der Geschichte.
Ihr rechnet nach Anzahl, nach Quantität der QR-Codes ab, die auf Verpackungen gedruckt werden und nach Anzahl der Produkte darüber hinaus. Und das Ganze läuft in einer monatlichen Pauschale. Wie lange bindet man sich?
Also wir haben einen Monat Kündigungsfrist. Das Entscheidende ist an der Geschichte, wir wollen ja keinen knebeln. Das ist so wichtig. Ja, es ist eine junge Technologie. Auch da gibt es ja natürlich noch, Berührungsängste, um das mal so auszudrücken. Und es ist ja natürlich nicht in unserem Interesse zu sagen, schau, du machst jetzt ein großes Investment hier und trägst ganz viele Risiken. Ja? Ganz und gar nicht. Ja, also wir sagen, schau, wir sind überzeugt davon, dass es dir hilft. Ja, und das zeigen ja auch unsere Erfahrungen mit unseren bestehenden Kunden. Fang mal klein an. Fang mal mit einer Charge an, fang mal mit einem Produkt an und mach das mal einen Monat. Und dann gucken wir weiter. Und wenn es dir gefällt, dann machst du doch einen Monat. Und wenn es dir dann noch gefällt, dann machst du vielleicht noch dein zweites Produkt. Aber wenn es dir nicht gefällt und du hast da keinen Vorteil da drin, dann haben wir ja auch keinen Vorteil da drin.
An welcher Stufe seid ihr gerade? Also mit wie vielen Kunden arbeitet ihr zusammen? Was ist so der Ausblick? Was ist so der Scope für die nächsten Monate?
Also mit Stand heute haben wir 7 zahlende Kunden, die monatlich immer wieder Geld, bei uns lassen, um das mal so auszudrücken. Derzeit wachsen wir mit 2 bis 3 Kunden pro Monat dazu. Also seit Anfang dieses Jahres nimmt das stetig, nimmt das schon zu, ja, und wir kommen da so ein bisschen auch natürlich auch in unsere Kapazitäten, was Vertrieb und Projektmanagement anbetrifft und Integration, aber das sind, glaube ich, so die Leiden eines jeden Startups. Sobald man in die Wachstumsphase kommt, muss man operativ erstmal zurechtkommen mit dem Thema. Der Ausblick ist natürlich relativ gut, was unsere Planung anbetrifft. Also wenn die Tendenz so weitergeht, werden wir unsere Jahresplanung auf jeden Fall übersteigen. Das freut uns natürlich sehr. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch andere Ziele. Ja, für uns ist natürlich wichtig, ein Zeichen zu setzen. Ja, das heißt, wirklich tolle Brands partnerschaftlich an unserer Seite zum Ende des Jahres unter Vertrag zu haben, die Nachhaltigkeit und Transparenz sich auf die Fahne geschrieben haben. Denn damit können wir weitaus mehr, ich sag mal, erreichen als jetzt, ich sag mal, vielleicht Geld zu verdienen. Das ist ja nicht, das ist natürlich sehr wichtig für uns, ja, auch Umsätze zu schieben. Aber entscheidend ist, eine Symbolkraft zu sein, ein Symbol an den Markt zu schicken, sowohl an Konsumentinnen, aber auch an das Establishment. Ja, zu sagen, schau, hier passiert gerade was, hier entsteht gerade eine neue Art von Unternehmertum, ja, die sich alle hier zusammentun und mit Konsumentinnen-Communities enger zusammenarbeiten wollen. Da hoffen wir natürlich auch Impulse setzen zu können.
Also, das war ein erster Einblick in Blockchain in der Lieferkette und wir haben uns jetzt sehr bewusst nicht generell um die Blockchain-Technologie gekümmert und wir haben uns auch im Zuge von Nachhaltigkeit nicht um die Energieverbräuche einer Blockchain-Technologie gekümmert, sondern es ging um, und das fand ich wahnsinnig interessant, und deswegen featuren wir das auch gerne hier in der Fabrik wie immer, es geht um diesen Storytelling-Distributionskanal Lieferkette. In dem Augenblick, wie ich finde, in dem Lieferketten transparent gehalten werden, taucht ein neuer Kanal auf, den man wiederum mit Leben und auch mit Aktivitäten befüllen kann. Und das, finde ich, ist ein sehr verbindendes, emotionales Element, was sicherlich zur Markenbindung halt auch beitragen kann, um jetzt in diesem Marketing-Sprech zu bleiben, ne? Und Blockchain und Energieverbrauch und Zukunftstechnologie, das machen wir vielleicht irgendein andermal. Dir, Anthony, vielen Dank für die Zeit, die du dir hier genommen hast. Danke, Anthony.
Vielen Dank, Frank.
Ja, Anthony Hauptmann von Auers. Kurzer Ausblick auf die nächste Episode in der Fabrik für immer. Da geht es zum World Wildlife Fund, zum WWF. Und wir sprechen mit Martin Bethke. Und Martin Bethke verantwortet die Unternehmenskooperation des WWF und ist Geschäftsführer der Panda Fördergesellschaft. Und in dieser Funktion beantwortet er uns die Fragen, wie wir als Unternehmen mit dem WWF zusammenarbeiten können. Bis dahin, viel Spaß und Sinn bei der Europameisterschaft, bei den heißen Tagen. Viel Spaß und Sinn weiterhin in der Fabrik für immer. Ciao.
Fabrik.